Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Liebe Freunde, liebe Geschwister, Mark Twain hat einmal gesagt, ich sorge mich nicht so sehr um die Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Vielmehr mache ich mir Gedanken um die Bibelstellen, die ich verstehe. Unser heutiger Predigttext ist eine Bibelstelle, von der ich denke, dass ich sie verstanden habe, und umso mehr beunruhigt sie mich. Und ich habe mir gedacht, oh, wenn ich diesen Predigttext nehme, der für heute vorgeschlagen ist, dann kann ich die Gemeinde nicht verschonen, denn ich kann diesen Text nicht verharmlosen. Daher halte ich mir und auch Ihnen eine unbequeme Predigt. Aber zunächst erst einmal wollen wir uns ein bisschen mit Geld beschäftigen, weil darum geht es nämlich. Es geht um die Geschichte von den drei Talenten. Ich sie lese kurz. Es heißt darin, dass da also Leute Talente kriegen. Einer kriegt eins, einer zwei und einer fünf. Talent ist war im Antike eine Währung, also eine Maßeinheit für sehr viel Geld. Martin Luther hat das in seine Sprache, was damals die Währung war, hat das nämlich in Zentner Silber übersetzt. Wir haben aber heute keine Währung mehr, Zentner Silber. Unsere Währung heute lautet Euro. Daher habe ich das umgerechnet in Euro, diesen Text jetzt hier, damit wir besser verstehen, um was es für Summen hier geht. Ein Talent sind 20 Jahreslöhne. Jetzt habe ich bei Google nachgeguckt, Dr. Google. Was ist denn in Deutschland ein Jahreslohn, Bruttolohn? Es sind 48.000 Euro. Ich habe das auf 50.000 auf, wir haben ja auch Inflation und so, ich habe das auf 50.000 aufgerundet. Ein Talent sind 20 Jahreslöhne, das bedeutet 20 mal 50.000, das macht 1 Million. Also ein Talent umgerechnet in unsere Währung, 1 Million. Entsprechend ist dann auch von 2 Talenten die Rede, das sind dann 40 Jahreslöhne, also 2 Millionen, und 5 Talente sind dann 5 Millionen. Wir hören den Predigttext aus Matthäus 25. Jesus erzählt eine Beispielgeschichte, wie wir mit dem umgehen sollen, was uns anvertraut ist. Hören Sie den Text. Ein Mann hatte vor, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einen gab er 5 Millionen Euro, einen anderen 2 Millionen. Und wieder einem anderen 1 Million Euro, jedem gemäß seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Millionen bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Millionen bekommen hatte, 2 weitere hinzu. Der aber, der nur 1 Million bekommen hatte, versteckte das Geld seines Herrn unter der Matratze. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Millionen erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Millionen mit und sagte, Herr, 5 Millionen Euro hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Millionen erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Millionen Euro hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Knecht. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Million Euro bekommen hatte. Er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und versteckte dein Geld. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Diener, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm die 1 Million weg und gebt es dem, der die 10 Millionen hat. Denn jeden, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dort, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Soweit diese heftige Geschichte von Jesus. Ich möchte sie auslegen in 4 Punkten. Punkt 1. Jeder ist begabt, ganz unterschiedlich. Einer hat sehr viel Gaben in der Richtung, der andere hat viel Gaben in der Richtung, aber wir sind unterschiedlich. Einer 1 Million, der andere 5 Millionen. Wir haben das gehört. Aber jeder ist begabt. Der eine kann gut trösten, der andere besitzt die Gabe, und die andere besitzt die Gabe, es schön zu machen. Wieder jemand hat also eine unglaubliche Gabe, hat die Gabe, Musik zu machen, wie unsere Serena an der Orgel. Dankeschön. Und wieder andere können mit Geld umgehen, ist auch was wert. Ich kann Geld ausgeben, ist auch klasse. Und wieder andere können Menschen ermutigen, bestätigen. Es gibt so Leute, mit denen ist man gerne zusammen. Da fühlt man sich nachher auferbaut. Eine unglaubliche Gabe. Die Akkus der Seele sind leer. Du bist eine halbe Stunde mit denen zusammen und auf einmal hast du neuen Mut im Herzen. Du weißt nicht, wie das gekommen ist. Eine Gabe Gottes. Wieder andere können organisieren. Um die herum entsteht immer irgendwas Organisches, großartig. Andere können, haben eine besondere Gabe, das Evangelium von Jesus Christus so weiterzugeben. Also um die herum kommen Leute zum Glauben. Also so hat jeder Gaben. Punkt 2. Eines Tages müssen wir Rechenschaft abgeben für das, was Gott uns anvertraut hat. Haben wir das vermehrt, was uns anvertraut wurde? Das ist das Thema dieser Geschichte von Jesus Christus. Haben wir damit gearbeitet? Haben wir unsere Gaben trainiert? Haben wir sie gepflegt? Haben wir investiert? Oder haben wir das, was uns von Gott gegeben wurde, brachliegen lassen? Haben wir uns engagiert von Herzen? Hat unser Leben einen Impact in dieser Welt oder vergeuden wir das Leben? Übrigens, niemand beschließt, sein Leben zu vergeuden. Es geschieht einfach. Wie? Ganz einfach. Sich treiben lassen. Ich weiß noch, einer der Konfirmanden hat mich mal gefragt, was muss ich denn tun, um mein Leben zu versauen? Ich sage, gar nichts, einfach so weitermachen wie bisher. Was ich erschreckend finde, wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen für unser Leben und für das, was uns anvertraut wurde. Was habe ich gemacht mit meinem Leben? Mit meinen Begabungen? Habe ich darin investiert? Habe ich an mir gearbeitet? Habe ich es multipliziert? Denn, das sagt der Text, wer nicht vermehrt, der geht verloren. Wer nicht mit dem arbeitet, was Gott ihm gegeben hat, kann vor Gott nicht bestehen. Ja. Also ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, ja. Das ist mal ein nicht einfacher Text, eine Herausforderung. Wer nur Konsument ist statt Investor, verdirbt sein Leben. Was machen wir mit unseren Begabungen? Viele von uns haben mehr Geld, als sie eigentlich brauchen. Was tun wir damit? Viele haben Häuser. Was machen wir damit? Immer nur Geld verdienen. Viele sind klug. Was machen wir mit unserer Intelligenz? Gebildet. Wir gehören mit zum klügsten Volk auf der Erde. Niemand hat so viele Bildungsmöglichkeiten wie wir. Und es ist fast, also meistens umsonst, manchmal auch vergebens. Musikalisch, was machen wir mit unseren musikalischen Begabungen? Andere sind sensibel für die Probleme anderer. Sie können ermutigen. Wie vermehren wir unsere Talente? Wie setzen wir sie ein für Gott? Ich habe mir eine unbequeme Frage gestellt. Wenn ich jetzt vor Gott treten müsste, was würde er sagen? Würde er zu mir sagen, du tüchtiger und treuer Knecht? Oder würde er zu mir sagen, du fauler Kerl? Drittens, warum arbeitet hier einer, nämlich der dritte Diener, warum arbeitet er nicht mit dem Vermögen, was ihm anvertraut wurde von seinem Herrn und vermehrt es? Was ist der Grund dafür? Interessant, was Jesus in dieser Geschichte für einen Grund angibt. Der Grund ist, er hat ein ganz negatives Bild, eine ganz negative Meinung von seinem Herrn. Er denkt denkbar schlecht über ihn. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und versteckte dein Geld. Das ist das Bild, was er von ihm hat. Der Herr, ein harter Mann, der die Menschen abzockt. Er hat keinen Respekt vor seinem Herrn, er liebt ihn nicht. Und entsprechend sagt der Herr, wenn du schon so eine negative Meinung von mir hast, dann hättest du wenigstens Konsequenzen daraus ziehen müssen und mit dem Geld arbeiten, was ich dir gegeben habe, statt es unter der Matratze zu verstecken. Ich glaube, dass viele Menschen ein negatives Gottesbild daran hindert, sich für Gott einzusetzen. Wirklich etwas, also ein negatives, eine schlechte Vorstellung von Gott, eine schlechte Meinung von Gott, eine unangebrachte Meinung von Gott, hindert sie daran, in das Leben zu investieren. Was sind solche komischen Gottesvorstellungen? Gott als eine Art, ja, Gott als ein himmlischer Butler, den man ruft, wenn man etwas braucht, aber der sich ansonsten dezent zu verdrücken hat. Oder Gott als ein Feuerlöscher. Eine Feuerlöscher ist ja eine sehr nützliche Sache. Man braucht ihn hoffentlich nicht. So gehen viele mit Gott an. Ja, Gott kann sein, dass es ihn gibt, aber hoffentlich brauche ich ihn nicht. Und wenn ich ihn brauche, ja, Notfall. Was für ein Notfall. Gott sowas wie auch wie ein Ersatzrad am Auto, was manche hinten drin haben, falls mal eins kaputt geht. Oder für manche ist Gott so eine Art alter netter Opa. Ja, so, ja. Oder ein Weihnachtsmann, ein himmlischer Weihnachtsmann. Also all diese Bilder, denen ist eins gemein, dass wir keine Ehrfurcht haben. Dass wir aus dem Blick verloren haben, dass wir uns unser Leben verderben können und dass das vielleicht ewige Konsequenzen hat. Luther wusste, dass Gott kein Kuschelgott ist, kein himmlischer Softie. Im Katechismus über die 10 Gebote, da schreibt er immer, wir sollen Gott fürchten, lieben und vertrauen. Ich weiß noch, als ich die auswendig lernen musste, ich als Konfirmand musste noch das alles auswendig lernen, und weißt du, habe ich mich über das Fürchten geärgert. Ich denke, ich habe es heute verstanden. Es ist mehr im Sinne von Ehrfurcht oder ein Riesenrespekt, wenn ich mir sage, der das Universum ins Dasein rief, der dich sieht, der wird eines Tages dein Leben beurteilen. Und das nötigt mir sehr viel Respekt ab. Deshalb Punkt 4. Letzter Punkt, Punkt 4 heißt, mach was draus. Mach was draus. Wir haben unterschiedliche Begabungen bekommen. Gott ist kein Gleichmacher, sondern Menschen haben ganz unterschiedliche Gaben und Stärken. Ich bin ja ausgebildet als lizenzierter Disc-Trainer, das heißt, es ist ein Persönlichkeitsprofil und da habe ich etwas ganz Wertvolles gelernt. Also das ist so, als wie man die Zusammensetzung von Personen und wie man ein Team optimieren kann und all sowas. Und da habe ich gemerkt, alle unsere Stärken, die wir haben, sind gleichzeitig immer unsere Schwächen. Da habe ich gemerkt, so als ob Gott gerecht ist. Jemand, der, sagen wir mal, der sehr faktenorientiert ist, sehr sachbezogen orientiert ist, hat eine große Stärke, sich in ein Thema oder in eine Sache zu verbeißen und da wirklich dran zu bleiben, hat aber eine Schwäche, manchmal also so Empathie oder sich in Menschen hineinzufühlen, also so eine gewisse emotionale Schwäche. Dann gibt es wieder Menschen, die sind wandelnde Herzen, aber wie soll ich sagen, sie haben ein Problem auf der Sachebene. Ihre Stärke ist die Beziehungsebene. Ich sage das nur mal als ein Beispiel, dass wir alle begabt sind, aber ganz unterschiedlich, so dass wir auch einander ergänzen sollen und ergänzen müssen. Und es ist großartig, wenn Menschen das erkennen und sich mit ihren Begabungen einsetzen und Gott dankbar sind, ja, ich bin begabt. Es gibt, jetzt muss ich mal was Kritisches sagen, zur Kirche, weil es gibt etwas, also allgemein zur Kirche, es gibt etwas, was Menschen daran hindert, ihre Begabung zu vermehren. Und zwar ist das die Professionalisierung von Kirche. Das heißt, das macht viele ganz normale Kirchenmitglieder einfach faul. Weil für die Musik sind die bezahlten Leute, jemand bezahlt es da, für die Kinderarbeit, für die Jugendarbeit, Gemeindepädagogin und hier für den Kirchendienst und für den Tresen und so weiter. Und das verführt die Christen häufig dazu, sich zurückzulehnen und haben gesagt, ja, wozu zahlen wir unsere Mitarbeiter? Und wir haben aus dem Blick verloren, dass Kirche eine Gemeinschaft von Mitarbeitenden ist, von Menschen, die sich engagieren. Ich darf mal etwas kurz aus meiner Gemeindegründung erzählen. Ich bin ein Gemeindegründer in Berlin. Und wenn Leute also es war eine reine Missionsgemeinde, Leute sind zum Glauben gekommen und wir haben von Anfang an mit ihnen so ein Begabungstraining gemacht, was sind ihre Begabung, und dann haben wir überlegt, wo kannst du dich einsetzen? Wie viel Zeitressourcen hast du, um dich einzusetzen? Weil, was weiß ich, ein Arzt, der im Dreischichtsystem arbeitet, der kann ganz anders nur mitarbeiten als jemand, was weiß ich, der Student ist und irgend sowas studiert, das man heute studieren kann und Zeit übrig hat. Ja. Und dadurch haben wir dann 16 Ressorts gehabt und da die Mitarbeiter. Und dadurch hatten wir also jedes Gemeindeglied und wir hatten 130, 140 Mitarbeiter, die in irgendeinem Ressort, was weiß ich, Begrüßungsteam, Musikteam, also Deko-Team, also es gab so viele Teams, die irgendwo mitarbeiten. Wir hatten sogar eine Tanzgruppe für die Mädels, die sagten, wir können nur tanzen. Aber ist egal, jeder irgendwo mit. Und dann musste ich mal von, die Kirche fragte danach, wir sollten Ehrenamtliche melden. Wie viele Ehrenamtliche wir in unserer Gemeinde hatten, ja, das Konsistorium in Berlin, Kirchenleitung. Und ich habe da 120 gemeldet und da haben die mich angerufen, ob ich mich geirrt hätte in der Zahl. Weil wir waren damals in Gemeindegründung, wir waren 120 Gemeindemitglieder und 120 Mitarbeitende. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich sage das nur mal einfach als ein Beispiel, weil das habe ich so ein Stück als Normalität erlebt. Und dann komme ich nach Wittenberg und merke, dass diese Gemeinde hier und die Gemeindearbeit getragen ist von einer winzigen Schar hoch engagierter, fortgeschrittenen Alters. Wir haben ja knapp 3000 Gemeindemitglieder, wir haben nicht einmal 10% unserer Gemeindeglieder sind Mitarbeiter. Das ist eine Katastrophe. Dabei brauchen wir dringend Leute. Wir haben ja eine Masse nicht engagierter Religionskonsumenten oder nicht einmal das. Wir brauchen dringend, Leute, zum Beispiel einen Kinderdienst. Dass wir hier, ja, na gut, heute waren mal keine Kinder da. Aber so wichtig, dass wir ein kleines Team haben, was hier bereit ist, mit Kindern eine halbe Stunde Programm zu machen. Wir haben uns extra was ausgedacht. Wir haben jetzt so eine Matte besorgt, und damit wir da auch die Lautsprecherübertragung machen, damit man auch, also damit die Kinder da in unserer Sakristei gut betreut werden können und so weiter. Wir sind da echt erfinderisch, aber wir brauchen Kinderdienstmitarbeiter. Der Chor braucht Sänger und Sängerinnen. Unser Dresen, damit wir die Kirche offen halten können. Wir können unsere Kirche nicht aufhalten, alleine mit der Kraft von bezahlten Mitarbeitern, sondern wir brauchen Ehrenamtliche. Wir brauchen Menschen im Besuchsdienst. Also Besuchsdienst, das sind so kleine Teams, die machen eine hervorragende Arbeit, die besuchen alte Leute zu ihrem Geburtstag mit einem Gruß von der Gemeinde und vielleicht auch ein Gebet oder ein Segen. Also, und wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen ein Begrüßungsteam, was heute die Frau Gard gemacht hat, da Leute zu empfangen. Ah, ich könnte es noch ewig reden, was wir alles für Mitarbeiter brauchen. Ich denke, Sie haben das Problem erkannt. Ich möchte Ihnen Mut machen, was ist Ihre Gabe? Und von dem, was wir heute wissen, sich nicht zu engagieren, könnte dumm ausgehen. Deswegen diene mit deiner Gabe. Diene mit deiner Gabe. Wofür wird eigentlich der Diener gelobt? Er wird dafür gelobt, weil er das, was er anvertraut bekommen hat, vermehrt. Daher, es soll das Ziel unseres Lebens sein, wenn wir einmal vor Gott Rechenschaft ablegen, dass Gott zu dir sagt, du tüchtiger und treuer Diener, komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Das nennt man dann ein wahrhaft gelungenes Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euch.